Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Markus im zweiten Kapitel. Es handelt sich heute gleichzeitig um den Predigttext. Jesus ging wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ehre sei dir, Herr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Evangeliumslesung, die wir gerade gehört haben, die fängt still und harmlos an. Jesus kommt nach Kapernaum. Er betritt ein Wohnhaus, damals üblicherweise einstöckig, mit Flachdach und aus Lehm und Stroh gebaut. Es kommen viele Leute, weil sie ihm zuhören wollen, und das kleine Häuschen ist bald überfüllt. Viele stehen draußen und spitzen die Ohren, um möglichst viel von dem aufzuschnappen, was Jesus drinnen sagt. Jede Bewegung, jedes Nebengeräusch stört. Auch wir sind heute hier, um Gottes Wort zu hören. Insofern befinden wir uns in einer ganz ähnlichen Situation. Nur wesentlich komfortabler als die Leute damals. Der Raum ist viel größer, es wird noch viel mehr hineinpassen und die Sprachverständlichkeit ist durch eine gute Lautsprecheranlage ganz gut gewährleistet. Stellen Sie sich doch mal vor, das, was damals passiert ist in unserer Geschichte, das würde hier passieren. Ein Hubschrauber nähert sich unserer Kirche. Er bleibt in der Luft stehen, über der Kirche, und man hört hier dann bald Schritte auf dem Dach und das stille Kreischen einer Flex und vielleicht noch eine Handkreissäge. Und dann sieht man schon, dass ein Stück Decke herunterkommt und irgendwo hier in der Mitte zum Fallen kommt. Sie gehen auseinander, um nicht verletzt zu werden. Das Dach kracht auf die Bänke. Zum Glück gibt es keine Verletzten. Und dann wird ein Kranker auf einer Trage abgeseilt. Zuerst der Kranke, dann seine vier Freunde. Und er kommt da irgendwo in der Mitte der Kirche zum Liegen auf seiner Trage. Die vier Freunde stehen nun um ihn herum. Das ist ja die Szene, die uns berichtet wird. Und die Frage ist, wie wir reagieren würden. Wir würden an sehr viel denken. Wir wären wahrscheinlich empört, würden sagen, das ist ja Sachbeschädigung, das ist Hausfriedensbruch und eine Frechheit obendrein. Wir würden die Polizei rufen und den Architekten. Und die vier würden wahrscheinlich festgenommen und der Gottesdienst wäre beendet. In unserem Evangeliumstext, und es war damals, denke ich, genauso spektakulär und frech, was diese Leute getan hatten, die vier Freunde des Gelähmten, da wird nichts dergleichen erzählt. Es wird uns nicht erzählt, wie zum Beispiel der Hausbesitzer reagiert hat, ob es Verletzte gab, ob die vier sich entschuldigt haben. Das ist alles vergleichsweise unwichtig für unsere Erzählung. Was Jesus wahrnimmt, ist den großen Glauben der vier. Der beeindruckt ihn. Also, sie werden nicht bestraft, sondern als Vorbilder hingestellt. Und was Jesus zuallererst tut, ist gar nicht das, worum man ihn bittet. Er vergibt Sünden und das ist ihm offensichtlich wichtiger als alles andere. Die Schriftgelehrten erschrecken entsetzt auf: Ein Mensch, der kann doch nicht einfach Sünden vergeben. Sünden vergeben kann nur Gott. Hält Jesus sich etwa für Gott? Erst als zweites geht Jesus auf den Gesundheitszustand des Querschnittgelähmten ein. Steh auf, nimm deine Trage, du kannst laufen. Jesus heilt den Kranken. Aber den Spruch, den wir so gerne verwenden und kennen, Hauptsache gesund, dem würde Jesus so nicht zustimmen. Jesus würde wohl eher sagen, Gesundheit ist wichtig und ein kostbares Gut. Ja, aber noch viel wichtiger ist der Friede mit Gott, den allein ich Jesus schenken kann, indem ich euch Sünden vergebe. Liebe Gemeinde, damit sind alle wesentlichen Punkte angesprochen, die in unserer Geschichte drinstecken. Der vorbildliche Glaube der Freunde, die Wichtigkeit der Vergebung durch Jesus und die Frage nach Heil und Heilung, also die Frage nach dem Seelenheil bei Gott, dem Frieden mit Gott und nach der körperlichen Gesundheit, in welchem Verhältnis das zueinander steht. Ich möchte im Folgenden zu diesen Punkten noch ein wenig etwas sagen und es vertiefen. Was Jesus da tut, wie er Heil und Heilung gewichtet, das geht mir spontan gegen den Strich. Ihnen wahrscheinlich auch. Mal ehrlich, wie erdrückend finden wir im Alltag körperliche Schmerzen und Krankheiten, wenn sie über uns kommen? Und wie dringend ist uns dann der gute Rat eines guten Arztes und eine wirksame Therapie? Die körperliche Krankheit, die spüren wir so unmittelbar. Und die körperlichen Schmerzen, die peinigen uns so sehr, legen uns unter Umständen komplett lahm, sodass wir uns unbedingt wünschen, wieder gesund zu werden. Das ist ein großer Drang. Ich kenne den, Sie kennen den. Auch die vier haben ihren gelähmten Freund bestimmt nicht vor Jesu Füßen abgeseilt, damit er erst einmal beichten kann und Jesus ihm dann die Absolution erteilt, sondern sie hat dasselbe gedrängt wie jeden anderen Kranken auch. Sie wollten, dass Jesus ihn gesund macht, dass er wieder laufen kann, dass er normal leben kann, dass die Krankheit sein Leben nicht mehr bedrückt. Ich denke auch, wenn Paten und Eltern ein Kind zur Taufe tragen, gestern hatten wir es, nächsten Samstag wird es wieder so sein, dann ist auch für sie im Vordergrund die Hoffnung, dass Jesus das Kind beschützt, dass es gesund bleiben möge, dass es unverletzt und wohlbehalten sein möge. Dass Jesus dem Getauften auch Vergebung der Sünden schenkt, daran denken wahrscheinlich die Familien auch zunächst einmal nicht. Denken wir daran, wenn wir für Kranke beten? In unseren Fürbitten tun wir ja etwas ganz Ähnliches wie die vier Freunde. Wir bringen einzelne Menschen zu Jesus im Gebet. Nicht auf einer Trage, aber in Gedanken, indem wir beten. Und wir vertrauen darauf, dass Jesus wirklich die Vollmacht hat, diesen Menschen zu helfen und sie gesund zu machen. Was in unserem heutigen Evangelium passiert, könnte man insofern auch als Gebetsinitiative auf 8 Beinen und einer Matte bezeichnen. Und ich bin einfach mal ganz ehrlich, wir machen hier ja dienstags immer, versammeln wir uns zu einem Gebetstreff und da sind auch viele Menschen, für die wir beten, fürbitten, dass sie gesund werden, dass Gott sie behütet. Aber die Vergebung, die Bitte um die Vergebung der Sünden und die Bitte um das Eingeständnis der Schuld, das ist da gar nicht so sehr dominant, müsste vielleicht noch mehr vorkommen. Also das drängt uns einfach nicht so. Jesus stört sich offensichtlich nicht daran, dass es den Vieren und eben oft, wie ich gerade sagte, auch uns vordergründig um das leibliche Wohl geht, um die körperliche Gesundheit. Für Jesus zählt allein, dass die Vier mit ihrer Not zu ihm kommen. Für Jesus zählt, dass sie auf seine Heilungsmacht vertrauen und dass sie sich überhaupt an ihn wenden. Als nun Jesus ihren Glauben sah, so heißt es in unserer Geschichte. Das kann uns trösten. Wir dürfen auch zu Jesus kommen, so wie wir sind, auch mit unserer Vordergründigkeit und Oberflächlichkeit. Wenn wir dann aber tatsächlich zu ihm gekommen sind, dann müssen wir eben auch mit Überraschungen rechnen, dass Jesus uns die Augen öffnet und uns hineinnimmt in eine tiefere Sicht der Dinge, nämlich, dass unsere körperlichen Gebrechen nur die Spitze eines Eisbergs sind, des Eisbergs der Sünde, des Abgeschnittenseins von Gott, des Misstrauens gegen Gott, des Verlorengehens müssens. Und umgekehrt, dass die Vergebung der Sünden die tiefste Ursache aller Heilung ist und die Ursache unseres Seelenheils. Das ist die Überraschung, die die vier auf der Trage, die eigentlich nur wollten, dass Jesus sie heilt, ja, erleben, indem Jesus zuerst dem Kranken die Sünde vergibt. Und das ist die Überraschung, die wahrscheinlich auch wir erleben, wenn wir mit unseren Gebrechen zu Jesus kommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Mit diesen Worten nimmt Jesus nicht nur die Spitze des Eisbergs ins Visier. Er schenkt dem Gelähmten mehr und Größeres, als die Freunde es erwartet hatten. Und wenn er die Schriftgelehrten fragt, was ist denn leichter, Sünden vergeben oder heilen, dann muss die Antwort ja schon heißen, na ja, für uns Menschen dann doch eher heilen. Es gibt gute Ärzte, gute Ärztinnen, die da ganz viel drauf haben. Sünden vergeben, das können wir Menschen gar nicht. Dann können wir 20 Semester Theologie studieren, das hilft überhaupt nichts. Und die Bibel 100-mal vorwärts und rückwärts durchlesen. Sünden vergeben kann nur Gott und der, den Gott dazu bevollmächtigt. Wenn Jesus also sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dann sagt er im Grunde indirekt, ich bin Gott. Ich bin Gottes Sohn, wofür ihn die Schriftgelehrten hassen, weil sie es ihm nämlich nicht glauben. Die Frage ist, wie geht es mir, wie geht es ihnen? Glauben wir es ihm, dass er Gott, dass er Gottes Sohn ist und Sünden vergeben kann? Ich möchte daran erinnern, leicht ist das Vergeben der Sünden für Jesus nicht. Das ist jetzt kein zeitgemäßer Gedanke, den ich Ihnen hier sage. Viele wollen das Leiden Jesu, das Jesus durchmachen musste, damit uns die Sünden vergeben werden, wollen das glattbügeln und sagen, ach, das mit dem Kreuz, das sind doch alle Geschichten. Gott vergibt uns einfach so. Nein, so ist es nicht. Dass Jesus jedem von uns, wenn wir herzlich darum bitten, immer wieder neu unsere Sünden vergibt, wie es uns in der Taufe versprochen hat, das hat er teuer bezahlt, um mit Martin Luther in seinem kleinen Katechismus einmal zu sprechen, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. Es ist keine billige Gnade, es ist keine billige Vergebung. Sie hat Jesus viel gekostet. Und die Folge dieser Vergebung ist nicht wie bei einer körperlichen Heilung, dass ich dann vielleicht noch ein paar Jahre einigermaßen schmerzfrei und gesund lebe, um schließlich doch zu sterben. Sondern die Folge ist, dass ich, und ich füge hinzu, jetzt, dass ich jetzt sein Eigen sei, das ist wieder Martin Luther, dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene, jetzt und in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Hier geht es um das Reich Gottes, um ein seliges Leben unter Jesus als unserem Herrn, mitten in dieser Welt. Und es geht natürlich auch dann um das Seelenheil ganz und gar, nämlich um das ewige Leben nach dem Tod. Das ist beides in dem Begriff Reich Gottes mit drin. Noch ein letztes. Ich sagte, Krankheit sei die Spitze des Sündeneisbergs. Jesus macht das in unserem Evangelium exemplarisch deutlich. Zuerst, dir sind deine Sünden vergeben, und als die Schriftgelehrten das Motzen anfangen, dann sage ich halt auch noch, steh auf und sei gesund, als sei das dasselbe in Grün. Ich glaube das. Ich glaube, dass die Sünde die umfassendste Krankheit der Menschheit ist. Jesus warnt uns aber an anderer Stelle davor, dass wir dann jetzt versuchen, die Lebensgeschichten einzelner Menschen aufzudröseln und an Einzelfällen aufzuzeigen, dass zum Beispiel der jetzt krank geworden ist, ganz besonders verdient hat, mehr als andere, dass er also sündiger ist als der gesund ist. Und im Normalfall wird der, dem seine Sünden vergeben werden, umgekehrt, ja auch nicht schlagartig alle Gebrechen los und wird komplett geheilt. Sondern es ist vielmehr das, was ich am Anfang des Gottesdienstes gerne sage, es ist ein großes Netzwerk der Sünde und der Schuld, das die ganze Menschheit umfasst und in dem wir alle gleichermaßen drin sind und in das wir verwickelt sind, sodass wir alle krankheitsanfällig und sterblich sind. Frei davon werden wir allein durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn in Verbindung mit der Taufe. Durch die Vergebung Jesu, sie macht uns fit für die Unsterblichkeit, die Gott allen schenken wird, die im Glauben an Jesus Christus stehen und in der dann alle Krankheit und alles Leid überwunden sein wird. Heil du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, so heißt ja der Wochenspruch. Und er passt zu dieser Geschichte und zu dieser Botschaft sehr gut. Es gibt da auch noch ein Substantiv dazu, ein altes Wort, das körperliche Gesundheit und Seelenheil bei Gott verbindet. Manche mögen dieses alte Wort gar nicht mehr und finden es heute nicht mehr zeitgemäß. Ich liebe dieses Wort. Das heißt Heiland. Jesus hat sich für den Gelähmten als Heiland erwiesen, in körperlicher und seelischer Hinsicht. Jesus ist auch mein Heiland. Und wenn Sie mal wieder beten, können Sie das ja gerne versuchen, ihn mal anzureden mit diesem Titel, Herr Jesus, du mein Heiland. Und dass Sie dann Ihre Gebetsanliegen ihm sagen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.